Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Dietz von Equine 74. Bei Equine 74 beschäftigen wir uns täglich mit dem Thema Magengeschwür beim Pferd. Wir bekommen Anrufe und E-Mails dazu und Reiter und Pferdebesitzer haben Fragen zur Entstehung, zu den Ursachen, zu Auswirkungen, natürlich zu den Symptomen, zur Behandlung, zur Heilung und vor allem zur Vorbeugung von Magengeschwüren beim Pferd. Deshalb haben wir diesen Podcast entwickelt, um Antworten zu geben. Dazu laden wir uns Experten ein. Tierärzte, Reiter, Physiotherapeuten, Futtermittelentwickler und Futtermittelhersteller, die euch und uns mit ihrem Know-how, ihrer Erfahrung und dem einen oder anderen Tipp helfen können, unsere Pferde oder besser den Magen und die Verdauung unserer Pferde zu verstehen. Und das am liebsten einfach, klar und leicht verständlich. Hört gern rein, wer heute unser Gast ist und wenn ihr jemanden kennt, den wir einmal zum Podcast einladen sollten, schreibt gern eine E-Mail an tanja@equine74.com. Die schon einige Podcasts von uns gehört haben, wissen, dass ich gerne in der Hanseklinik für Pferde in Sittensen bin. Und heute habe ich die Gelegenheit, mit Dr. Stefan Leser, Gründer und einer der drei Geschäftsführer der hochspezialisierten Hanseklinik für Pferde in Sittensen im Norden von Deutschland zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Stefan.
Hallo Christoph.
Christian.
Hallo Christian, vielen Dank, dass du hier bist. Wie immer macht es viel Spaß mit dir, gemeinsame Projekte zu realisieren. Und ich freue mich, dass ich heute dir Rede und Antwort stehen darf.
Ich hatte Stefan vorher für unseren Zuhörer ein kleines Manuskript geschickt, über was wir uns unterhalten wollen. Und er kam rein und sagte beim Espresso machen, oh Christian, ich habe Tag und Nacht operiert. Ich hoffe, wir kriegen das alles hin, aber wir machen das ganz locker. Und für alle Zuhörer, wenn ihr so Geräusche hört im Hintergrund, wir sind hier direkt in der Klinik. Und manchmal hört man natürlich auch Pferdegetrappel oder ein Wiehern oder einfach nur Menschen, die hier rein und raus gehen. Also, Stefan, wer bist du? Was machst du? Wo hast du studiert? Wo hast du praktiziert? Was ist dein Spezialgebiet? Stell dich gerne vor.
Genau, also ich komme aus dem Dressursport. So ist mein Bezug oder so habe ich den Bezug zu Pferden eigentlich.
Meine Eltern, du bist Hamburger, ne?
Ich bin Hamburger. Ja. Meine Eltern haben immer Pferde gehabt und wir haben in Schleswig-Holstein, ich bin zwar mitten in Eppendorf groß geworden in Hamburg, aber unsere Pferde waren immer in Schleswig-Holstein und dort haben wir sehr intensiv den Reitsport betrieben. Somit war mein Wunsch von vornherein eigentlich gegeben, dass ich Tiermedizin eigentlich studieren wollte. Ich wollte Pferdetierarzt werden. Das war mein großer Wunsch, wie das so ist am Anfang, wenn man zwar ein okayes Abitur hat, aber nicht das super Abitur hat, habe ich keinen Schulplatz gekriegt und habe erstmal doch dann überlegt, was kannst du sonst noch machen. Ich habe dann BWL studiert mit einem dualen Studiumsystem mit Verbindung mit einer Marketingagentur. Das habe ich auch beendet, wo ich sagen muss, das bringt mir heute immer noch viel, weil mittlerweile sind wir ein mittelständisches Unternehmen und dann ist es schon ganz gut, wenn man gewisse Sachen auch lesen kann und versteht, was die Betriebswirtschaft angeht. Ich bin dann, nachdem ich da abgeschlossen habe, bin ich nach Budapest. Dort konnte man damals im Privaten dort an der öffentlichen Hochschule da studieren. Muss ich sagen, da war ich 2 Jahre bis zum Physikum, habe dann gewechselt nach München, obwohl die schönste Studienzeit war schon in Budapest. Ja, muss ich sagen, es war ein sehr intensives Studium mit nur 40 Leuten im Semester. Also da ist jeder wirklich hingegangen. Meine Eltern haben mir das netterweise damals oder konnten mir das damals erlauben. Aber jeder ist damals dorthin gegangen, um wirklich bewusst zu studieren.
Ja.
So. Dann bin ich nach München gewechselt. Habe dort noch mal die letzten 4 Jahre studiert und hatte das Glück, gleich eine Doktorarbeit angeboten zu bekommen von Professor Gerhards. Der hat mich dann auch relativ schnell auch am Rand von der Doktorarbeit dann, oder vielmehr im Zuge der Doktorarbeit dann auch eingestellt als Assistent.
Okay.
Bin dann relativ auch schnell aufgestiegen zum Oberassistenten. Und alles in der Klinik in München, an der Hochschule, an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Und wir haben damals, muss ich sagen, also Professor Gerhards war damals so eigentlich der Augenspezialist weltweit. Ne? Der hat die Heilung oder vielmehr die Operationsmethode zur Heilung der periodischen Augenentzündung entwickelt und in die Tiermedizin eingebracht. Oder in die Pferdemedizin eingebracht, haben aber auch alles Weitere dort auch behandelt. Also wir haben zum Teil da auch zu guten Zeiten da 60 Pferde gehabt permanent. Okay. Da war die Augenthematik ein Riesenteil, die 50% waren Augenpatienten, aber von 60 Pferden 30 Stück ist immer noch eine ganze Menge, was man da gesehen hat. Also somit habe ich eine allgemein chirurgische und spezielle chirurgische Ausbildung eben dort genossen. Mhm. War da sehr lange und irgendwann habe ich dann doch überlegt, ob das jetzt die Uni-Karriere für mich eher was ist oder eben die freie Wirtschaft, die Selbstständigkeit, und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen. Haben dann 2012 angefangen mit einer Kleinklinik, bin dann eingestiegen bei Jens Körner in Rothenburg. Sind dort relativ schnell gewachsen. Habe dann angefangen einmal dort, aber auch noch, weil wir dort räumlich begrenzt waren, in anderen Kliniken zu operieren. Also am Anfang habe ich noch viele Sachen, also auch die orthopädische Chirurgie bei uns gemacht. Aber es wurde mit den Augen letztendlich, oder die Augenheilkunde wurde dann so ein großes Gebiet, dass ich dann mich fast nur noch eigentlich dazu gekommen bin. Ja. Und durch meine Zeit als konsiliarischer Chirurg in Paris habe ich dort Herrn Brandenberger oder Olivier kennengelernt. Olivier Brandenberger. Da haben wir gesagt, okay, wollen wir nicht zusammen was machen? Und haben dann eben die Hanseklinik für Pferde aufgemacht, und eben aus räumlichen und Platzgründen und auch logistischen Gründen, muss man sagen, haben wir dann hier diese Klinik gebaut und haben dann 2019 nochmal die Hanseklinik für Pferde eröffnet.
Später nochmal darauf willkommen, zu deinen beiden Gründer, Partner und Geschäftsführern, Jens Körner und Olivier Brandenburger. Aber das hast du schon vorweggenommen, aber das können wir gleich vielleicht nochmal vertiefen. Ich habe eine ganz andere Frage. Wie ich nämlich meiner Tochter Verdieper, die du auch kennst, gesagt habe, ich fahre zu Stefan in die Klinik und mache mit ihm einen Podcast. Da hat sie mir gesagt, was meinst du, ob Stefan noch wohl weiß, wie er das erste Mal ein Pferd alleine operiert hat, ohne dass ein Doktorvater, ein Professor oder irgendjemand dabei war. Und ich habe gesagt, das finde ich eine spannende Frage, ich frage ihn einfach mal. Kannst du dich noch daran erinnern?
Kann ich mich erinnern wie heute. Das war 2009.
Siehst du?
Es ist schwere Hornhautverletzung zu uns in die Klinik gekommen, die chirurgisch versorgt werden musste. Und ich hatte Nachtdienst und ich habe meinen Chef nicht erreicht. So, okay. Und dann musste ich abwägen, mache ich das jetzt alleine? Warte ich, bis er kommt? Ich habe mich dann entschieden, das alleine zu machen. Habe das dann auch gemacht. Damals, muss ich sagen, war meine Angst größer nicht, dass ich die OP schaffe, sondern dass ich Ärger am nächsten Tag von meinem Chef kriege, dass ich das einfach so entschieden habe.
Ja.
Ja. Am nächsten Morgen in der Visite, das ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ich habe das dann sozusagen ihm gebeichtet, dass ich das schon gemacht habe. Aber er hat mich nicht getadelt. Insofern war es ein Lob.
Gut.
Ja?
Also du hast es nicht vergessen.
Ich habe es nicht vergessen, werde ich auch nicht.
Siehst du,
weil ich habe... Genau.
Ja, nochmal zurück zu der Entwicklung der Hanseklinik. Ihr seid drei Gründer, Dr. Jens Körner, Dr. Olivier Brandenburger und du. Du hast ja schon gesagt, du hast bei Dr. Körner, bist du mit eingestiegen, und dann hast du Dr. Brandenburger kennengelernt. Was hast du in Paris gemacht? Wie kam das, dass du in Paris gearbeitet hast? Eigentlich sonst ja in Rothenburg.
Olivier oder Herr Brandenberger war ja bei Fabrice Rossignol in Grosbois. Das ist direkt bei bei Paris. Ich bin da hingefahren, weil der Herr Rossignol gilt als einer der besten Chirurgen der Welt. Mhm. So. Und ich wollte mir das mal angucken da. Und dann haben wir uns unterhalten, und dann hat er gesagt, was machst du denn so? Und ich habe gesagt, ich bin halt auf Augen, auf Ophthalmologie beim Pferd spezialisiert. Und das war mein Glück, weil das ist das Einzige, was er nicht konnte.
Ah.
So.
Okay.
Und dann hat er gesagt, ich wäre mir ein paar Fälle, und hier gibt es noch eine, die sich so ein bisschen um die Augen kümmert. Guck doch mal an, was da gemacht werden müsste. So, und dann habe ich gesagt, ja, also das würde ich operieren, das auch. Und er hat gesagt, na gut, dann komm doch und operiere. So.
Okay.
Und so hat es angefangen. So bin ich dahin, habe angefangen, da zu operieren. Ganz am Anfang bin ich noch sonntags abends losgefahren, über Nacht, habe dann am Montag da operiert und bin abends wieder zurück, auch über Nacht, weil ich Dienstag wieder in meinem eigenen Laden sein musste. Mhm. Mit meinen Angestellten war es dann nachher so, dass die vorausgefahren sind, da aufgebaut haben. Ich operiere mit immer noch in vielen anderen Kliniken, aber ich operiere immer nur mit meinem Team. Mhm. Also ich nehme mein Team mit, oder die fahren vor, bauen alles auf, organisieren alles, und dann operiere ich in einer anderen Klinik so, als ob ich hier zu Hause operieren würde. Und anders mache ich das auch nicht, weil so kann ich die Qualität, deswegen sind wir so gut, wie wir sind.
Ja.
Okay. Und da habe ich Olivier kennengelernt. Und als ich immer da war, habe ich auch immer bei Olivier übernachtet, bin auch nicht ins Hotel gefahren. Und Da hat sich eine Freundschaft entwickelt und der wusste auch nicht, was er nach seiner Zeit da machen sollte so richtig. Hatte viele Angebote, weil er da auch, wie gesagt, wenn man der Zauberlehrling einer Koryphäe ist, das war bei mir ja ähnlich mit meinem Chef, da ist man schon umworben.
Ja.
So, und für Olivier war, glaube ich, das Wichtige, dass wir sagen, wir machen was Neues als auf einer Augenhöhe als gleichberechtigte Partner. Und funktioniert das gut, ja.
Ja. Wunderbar. Was mich hier immer interessiert, ist, wie ein Markt so ist. Ich sage einfach Markt, ich komme ja selbst aus dem Marketing.
Ja, natürlich, es ist ein Markt.
Ja, darf man das so sagen? Ja, sagst du.
Ja.
Kommen eure Patienten, die ihr habt, jetzt, wir sitzen in, für die, die jetzt nicht aus Norddeutschland sind, ist an der 1 zwischen Hamburg und Bremen, also top gelegen in den Hauptpferdezuchtgebieten Niedersachsen und Holstein, aber es ist überhaupt nicht weit nach Westfalen oder Mecklenburg. Kommen eure Kunden denn tatsächlich nur aus diesen Gebieten oder sind die, sag ich mal, deutschlandweit, europaweit, kommen die eingeflogen? Also du fliegst ja hin oder fährst hin, hast du gesagt, aber kommen dann auch, weil das ist eine große Klinik.
Also für die Augenheilkunde oder für diese Spezialgebiete, sage ich mal, auch Augenheilkunde und Kehlkopfchirurgie, was Herr Brandenberger macht, wo auch
da kommen wir noch dazu,
Weltspitze gehört. Also bei mir kommen die Kunden aus der Welt zum Teil geflogen. Also bei mir ist es wirklich überregional, international.
Ja.
Also ich habe dann Pferde, oft viele Augenprobleme, muss man sagen. Oder es gibt sehr viele rassespezifische Probleme, also zum Beispiel eine innere Augenentzündung bei einem Warmblutpferd. Ist, hat einen anderen Grund und wird anders behandelt als eine innere Augenentzündung jetzt bei einem Appaloosa aus den USA zum Beispiel.
Ja.
Aber es kommen natürlich Pferde, wie du schon gesagt hast, wir haben hier große Zuchtgebiete. Es ist ein riesen Pferdemarkt. Die ganze Welt kauft hier Pferde ein. Ne? Viele Pferde werden dann nach Amerika verkauft, gerade nachher nach Wellington. Und dann haben sie dieses Problem, da gibt es ja niemanden, der das operieren kann, machen kann. So.
Okay.
Und dann ist es schon oft so, dass Pferde dann auch hierher geflogen werden.
Mhm.
Die werden dann hier behandelt, werden dann hier wieder auftrainiert und dann werden die dann, kommen die dann zurück oder werden nach Amerika zurückgeflogen. Das ist so, sagen wir mal, so das Weiteste. Aber ich habe auch sehr viele Kunden aus Finnland, sehr viele Kunden aus Tschechien.
Mhm. Also Europa ist für euch
Europa ist für uns Standard. Europa ist für uns Standard. Und aber auch, es kommen auch Pferde auch dann aus Übersee. Heutzutage. Mhm. Es ist ja schon Wahnsinn, wie mobil auch einmal, sag mal, natürlich die auch Pferdebesitzer sind. Auch das sieht man auch an den auch früher war es nicht normal, dass jemand in die Klinik kommt, sondern das ändert sich im Moment sehr stark. Also fast jeder Pferdebesitzer hat einen Hänger und die Leute laden mal eben auf, um mit ihrem Pferd, wie sie mit ihrem Pferd in Urlaub fahren, wie sie mit ihrem Pferd zum Hufschmied fahren, so fahren die auch zum Tierarzt damit.
Ja, ja.
Das hat sich in den letzten, ich würde mal sagen, in den letzten 10 Jahren extrem gewandelt.
Das ist sehr spannend. Ich komme da näher nochmal drauf, weil ich nämlich auch eine Frage habe, wie das mit Überweisungen ist, quasi, wenn du von einem Kollegen quasi ein Pferd überwiesen bekommst. Warum der Fokus auf Augen und Kehlkopf? Hast du eigentlich schon erklärt, das liegt an der Historie. Du in München, Brandenburger eben in Paris. Aber warum nicht Sprunggelenk und Magen? Oder wie ist das überhaupt von eurer Klinik, von der Spezialisierung? Ist das Thema Orthopädie, ist das Thema Innere, ist das auch ein Thema, wo ihr sagt, okay, wir sind jetzt schon 2 Superspezialisten, wir wollen aber auch in den anderen Bereich, also ich weiß, Dr. Bormann mit der, oder nicht, Entschuldigung, ja, ich darf nicht Dr. Bormann, sie ist noch nicht, hat noch nicht fertig ihre Doktorarbeit gemacht, aber Jennifer ist ja nun mal auch eine ausgewiesene Spezialistin für den Thema Marken, also geht ihr da in die Richtung weiter, wird sich die Klinik noch weiter spezialisieren in anderen Gebieten?
Ja, unbedingt, also wir sind schon dabei, uns hier immer breiter aufzustellen.
Ja.
Na, ich sage ja, ich habe ja früher auch orthopädische Chirurgie und auch Orthopädie gemacht, aber mittlerweile ist es so, dass ich über 1000 Augen oder über 1000 Pferdeaugen im Jahr operiere, da bleibt keine Zeit mehr und vor allen Dingen auch, man muss ja auch, da wollen nicht vergessen, use it or lose it, ja, man muss auch die Übung behalten, man muss, und das, was, es ist einfach so, das, was man viel macht, das kann man gut, so. Und der Trend geht auch immer mehr zum Spezialisten, Jens Körner, der macht ja nur Orthopädie, der hat auch Diplomat für Sports Medicine Rehabilitation, war der erste in Europa überhaupt, der diesen Titel gehabt oder inne hatte, hat auch hier sehr viel zu tun mit der Orthopädie. Wir haben jetzt, haben es nochmal breiter aufgestellt. Wir haben ja die Andrea Noguera, die ja vor 7 Jahre lang an der Universität in Berlin gearbeitet hat als Spezialistin. Die hat ein PhD gemacht zum Thema Sehnscheidenentzündung. Also absolute Spezialistin für orthopädische Chirurgie. Hat auch einen sehr guten Mentor gehabt, Professor Lischer aus Berlin. Die ist auch schon hier fleißig dabei. Also die hat jetzt im Juli auch sicherlich auch schon, seitdem sie angefangen hat, auch über 20 Pferde operiert. Von Arthrodesen über Sehnscheidenentzündung. Also wir sind uns schon, und die innere gehört natürlich auch dazu, weil wir haben hier 75 Pferde und auch viele Pferde, gerade auch was natürlich das Thema Magen angeht. Wenn man mal sieht, wie so ein Pferd leidet, was eine innere Augenentzündung hat, das ist Stress. Das ist Stress, das sind Schmerzen. Ich glaube, 70% aller Pferde leiden sowieso an Magengeschwüren. Pferde kriegen schon, die Geburt beim Fohlen ist schon so stressig, dass die Fohlen schon zum Teil Magengeschwüre haben. Also das ist auch ein Begleiter hier bei uns, der eigentlich, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. So. Und das Thema Kardiologie wird jetzt, kriegen wir auch, ich darf noch nicht sagen wer, aber wir kriegen ab Dezember auch noch eine Spezialistin für Kardiologie. Die, also das Thema innere Medizin wird auch noch hier weiter ausgebaut, okay, muss man sagen.
Ja. Thema Augen. Ich finde das ja extrem spannend, weil ich eigentlich, Gott sei Dank, bis jetzt überhaupt nie ein Problem hatte mit einem Pferd mit Augenproblemen. Im Internet habe ich aber gelesen, dass es zu den ernsthaftesten, vielleicht auch häufigsten Augenkranken unter anderem akute Schübe der periodischen Augenentzündung gibt. PA, Uveitis.
Richtig.
Dann Fremdkörper, kann ich mir noch vorstellen. Und auch so ein tolles Wort, Kataraktbildung sowie Hornhautulzeration zählen. Stimmt das? Sind das die häufigsten Augenprobleme, die ihr so habt in der Klinik?
Also die häufigsten, ich würde sagen, die beiden häufigsten Augenerkrankungen, die wir haben, also die häufigste ist sicherlich die periodische Augenentzündung, also die equine rezidivierende Uveitis, eine innere Augenentzündung, die durch Bakterien verursacht wird, in Europa zumindest ist das so, durch sogenannte Leptospiren, ist eine Infektion mit Bakterien, die durch Mäuseurin übertragen werden. In jedem Stall, auf jeder Weide sind Mäuse, setzt sich jedes Pferd auseinander, und bei 12% aller Warmblutpferde schaffen die, oder die Isländer sind sogar noch mehr betroffen, schaffen die es ins Auge rein. Die sorgen dort immer wieder zu wiederkehrenden Entzündungen.
Ja.
Und es kommt normalerweise ins Auge nichts rein, nichts raus. Und deswegen ist es, man kriegt kein Antibiotika im Augenspiegel, also kein Antibiotikaspiegel im Auge. Und es entstehen Entzündungsprodukte, es entstehen Sekundärprodukte. Und das Einzige, was man machen kann, ist, dass man diesen befallenen Glaskörper, den brauchen die Bakterien, um zu überleben, dass man den entfernt. Somit nimmt man sozusagen den bösen Jungs das Dach über dem Kopf weg, also oder das Fundament weg. Die können sich danach auch nicht mehr ansetzen oder vielmehr festsetzen. Und man entfernt diese ganzen Entzündungsprodukte, also ein gesundes Auge, wenn man da den Glaskörper entfernt, das sollte kristallklar sein. Bei so einem erkrankten Pferd ist es wirklich so, als ob man eine Handvoll Sand nimmt und das in Wasser tut und umrührt. So sehen die Pferde. Und die haben wahnsinnige Schmerzen. Und das Wichtige ist eben auch, dass diese Trübung und Entzündungsprodukte aus dem Auge rausgehen. Einmal sehen die Pferde schlecht, es ist ein Sicherheitsrisiko für den Reiter. Und es ist auch so, dass diese sekundär infektiösen Produkte eben auch sekundäre Schäden am Auge, die dann nicht reparabel sind, wie grüner Star, grauer Star verursachen. Und je früher man operiert, desto besser. Und es ist eine Erkrankung, das wissen immer noch viele nicht, die man heilen kann. Und je früher man operiert, desto besser.
Nochmal zurück. Ich bin einfach Laie. Mhm. Mäuseurin. Mhm. Wie kommt das Mäuseurin ins Auge?
Naja, die Mäuse, sag ich mal so, die pinkeln in die Box.
Ja,
auf Stroh. Pferde fressen dann das Heu und dann nehmen die es auf, und über die Schleimhäute, über die Magenschleimhaut, am Ausschlag, nehmen die dann die Bakterien auf und dann gehen die in den Kreislauf. Und dann
eine bakterielle Infektion,
die dann sekundär,
richtig, die ich bekomme, weil das verunreinigt frisst.
Genau, aber auch viel auf den Weiden. Ne? Auf den Weiden, diese Bakterien, die können in flüssigen Medien, deswegen sitzen die auch im Auge. Das Auge, der Glaskörper ist ja wie ein bisschen flüssig.
Ja.
Oder auch bei Kleintieren, da sitzen sie zum Beispiel in der Blase, dann im Urin, die brauchen flüssiges Medium und können dort über Jahre persistieren. Das heißt, wenn ich eine Weide habe, wo am besten irgendwie noch ein kleines Flüsschen bei ist, und dann habe ich Pfützen, dann können die da auf der Weide jahrelang, und da infizieren sich oftmals die Pferde schon in jungem Alter. Und wenn sich das im hinteren Segment abspielt, kriegt man das erstmal gar nicht mit, erst wenn die Entzündung nach vorne geht. Und deswegen ist es sicherlich sinnvoll, auch immer mal bei einer Impfung zum Beispiel beim Pferd mal ins Auge gucken zu lassen, so wie wir auch zum Augenarzt gehen.
Ja. Nächste Frage, die kommt natürlich genau passend. Wie erkenne ich denn, dass ein Pferd Probleme mit dem Auge hat?
Also in erster
Linie, mein Gedanke war wieder so, okay, die erschrecken sich plötzlich. Ich komme hin und die erschrecken sich. Mhm. Und ich denke, was hat sie denn? Mhm. Das ist doch sonst ganz normal
gewesen. Einmal natürlich gerade, was ich eben gesagt habe, wenn die Entzündung sich im hinteren Segment abspielt, dann ist das Auge nachher voller Entzündungsprodukte. Die Pferde sehen nicht mehr richtig.
Ja.
Ja, und dann erschrecken sie sich. Ne? Die Leute sagen, oh, komisch, irgendwie, ich habe im Dressursport auf dem Turnier auf einmal, der ist anders als sonst. Oder auch beim Sprung, ne, der weicht aus, auch bei anderen Lichtverhältnissen. Das ist ein Punkt, da kommen auch relativ viele Leute. Auch natürlich, dass man sieht von außen, das Pferd hat Schmerzen. Mhm. Also das Pferd zeigt Liegkneifen, hat Tränenfluss. Den Leuten fällt auf, dass das Pferd eine Trübung hat im Bereich der Hornhaut zum Beispiel. Ja. Da kann man auch auf das Thema Hornhaut gehen. Das wäre die zweite große Erkrankung sind die Hornhautprobleme. Hornhautverletzungen, Pferde haben ja diese großen, imposanten, tollen Augen. Die sind natürlich auch bieten natürlich auch eine große Angriffsfläche für Verletzungen.
Ja.
Überall im Stall sind Pilze, in jedem Heu, in jedem Stroh, Sekundärinfektionen. So eine Pilzinfektion ist so das, wo wir am meisten Angst vor haben.
Angst, weil was passiert dann?
Ist wirklich in über 90% immer ein chirurgischer Fall. Oftmals muss das Pferd zweimal operiert werden. Die Pilze setzen sich so fest. Also das ist wirklich, so ein Pferd ist hier zwischen 4 und 8 Wochen mindestens.
Ja?
Ja.
Okay, damit wir wollen ja auch, dass die Menschen, die uns zuhören, noch mehr lernen. Hast du Symptome? Hast du eben gesagt, Angstzustände, Erschrecken, läuft am Sprung vorbei? Ist ja auch bestimmt dann mal, dass die stehen bleiben, wo sie eigentlich sonst immer hingehen würden. Hast du Hinweise, Tipps, was wir als Pferdebesitzer beachten sollten, damit wir, außer jetzt natürlich, du kommst, Tierarzt guckt rein und ich sage, bitte unbedingt Auge angucken, weil einmal im Jahr, ist das ein Hinweis, einmal im Jahr bitte unbedingt Augen.
Würde ich unbedingt machen lassen, um eben auch schwerwiegendere Schäden, um den vorzubeugen. Ne? Ja. Ein Pferd hat ja nur 2 Augen und man reitet dieses Pferd. Ist ja auch wichtig, dass man ein gut sehendes Pferd hat.
Ja. So.
Auch für die eigene Sicherheit. Und dann ist es sicherlich auch wichtig, wenn jede wiederkehrende Augenentzündung ist nicht eine lapidare Bindehautentzündung.
Okay.
So, also wenn man eine normale Bindehautentzündung, die ist eigentlich mit einem Antibiotikum, der antibiotischen Augensalbe und ein bisschen entzündungshemmender Augensalbe, ist die nach 5 Tagen weg.
Ja.
So. Wenn das hartnäckig ist oder wiederkommt, dann sollte man auf jeden Fall einen Spezialisten aufsuchen, weil dann steckt noch was anderes dahinter.
Okay. Okay. Und beim Kehlkopf, also jetzt, ich kenne das natürlich klassische Kehlkopfpfeifer, aber es gibt auch Dekanation und Wachstumsstörungen oder durch Wachstumsstörungen verursachte Veränderungen. Was gibt es noch? Was kannst du, wie kannst du diese einzelnen Kehlkopfprobleme beschreiben? Also ich kenne nur den Ton. Also was ich, wenn ich ein Pferd kaufe und früher, achte darauf, dass er keinen Ton hat und sowas. Ich meine, dann sagen mir andere wieder, Ton ist nicht so problematisch, muss nicht unbedingt leistungsmindernd sein.
Das Wichtigste ist, der Ton ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass der Kehlkopf oder dass da irgendwo eine Luft Flussstörung eigentlich vorliegt.
Ja.
Das heißt, wenn der Kehlkopf beim Atmen geht, der Kehlkopf auf, dann kommt die Luft in Folgezügen zu uns in die Luftröhre und die Lunge wird beatmet und dann kriegen wir Luft beim Sport.
Ja.
So ganz einfach gesagt. Es gibt natürlich Pferde, die da vielleicht, wo die eine Stimmtasche ein bisschen prominenter ist oder ähnliches, wenn die dann einfach nur einen Ton haben, dann heißt das ja noch lange nicht, dass das Pferd auch nicht genug Luft bekommt.
Ja.
So, und dann eben in eine Leistungsinsuffizienz kommt. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass eben dass der Kehlkopf vernünftig untersucht wird. Das heißt, dass man eine Belastungsendoskopie macht. Das heißt, es wird ein Endoskop eingeführt und während des Sportes, während der Bewegung, kann man dann auf einem kleinen Laptop sehen, wie der Kehlkopf sich bewegt, ob das Pferd genug Luft kriegt.
Ah ja.
Ja.
Muss ich mir das vorstellen, wie wird das eingesetzt?
Das ist ein Endoskop, das ist ein kleines Endoskop, das wird in die Nüster eingesetzt und dann guckt das auf den Kehlkopf und dann kann man wirklich sehen, wo der
Kehlkopf... Dann longiert ihr das Pferd?
Dann wird das Pferd longiert oder wird geritten und dann kann man sehen, ob da ein Problem ist oder nicht.
Ja.
So. Und wenn da ein Problem ist, ist es auch in dem Fall auch so, dass wenn der Kehlkopf, dieser typische Kehlkopfpfeifer ist ja eine einseitige Lähmung, des Stellknorpels oder des Mechanismus wieder aufgeht, damit man genug Luft kriegt. Also letztendlich ist es eine Nervendegeneration, die den Muskel versorgt, der den Kehlkopf aufmacht.
Mhm.
So, und es ist immer einseitig, es ist immer linksseitig. Und in den meisten Fällen linksseitig. Wenn man nun einen beginnenden Kehlkopfpfeifer hat, das heißt, oder vielmehr eine beginnende Lähmung hat, das heißt, der Kehlkopf öffnet sich zwar noch, das ist alles in Ordnung, aber man merkt, okay, da ist eine Seite, die ist schon nicht mehr ganz, dann sollte man unbedingt einen Ultraschall vom Kehlkopf machen und sollte sich diesen Muskel angucken. Und wenn der Muskel, wenn man da schon sieht, dass da fibrotische, also degenerative Anteile vom Muskel sind, dann könnte man noch rechtzeitig eine Nerventransplantation machen. Das ist hier einzigartig in Deutschland. Der Einzige, der sonst noch macht in Europa, muss man sagen, ist der Fabrice Rossignol in Paris. Sonst sind wir die Einzigen, dass man den Kehlkopf einen anderen Nerven einpflanzt in diesen Muskel, okay, und dann baut der Muskel sich wieder auf, trainiert sich wieder auf und dann hat man wieder einen funktionsfähigen Kehlkopf. Ohne dass man jetzt, wenn der Muskel ganz abgestorben ist, dann kann man diese OP nicht machen. Dann muss man ein Implantat einsetzen, wo dann der Kehlkopf permanent auf der einen Seite offen ist. Das ist auch, das funktioniert auch sehr, sehr gut, aber man hat natürlich immer das Pferd ist schon empfindlicher mit so einem offenen Kehlkopf, mit einem völlig offenen Kehlkopf, auch was Staub angeht, das kann auch mal ein bisschen husten, ähnliches. Also schön ist natürlich, man stellt, sag ich mal, die Funktion des Kehlkopfes wieder physiologisch her. Also auch dort muss man sagen, je früher man das feststellt, desto besser. Ne, auch da gehört natürlich auch zu, man merkt, das Pferd hat eine Leistungsinsuffizienz. Ne? Also auf dem Springturnier, bis Sprung 8 ist alles top und auf einmal geht dem Pferd irgendwie ab Sprung irgendwie 9 die Luft aus. Das sind sicherlich Sachen, die zur Leistungsinsuffizienz gehören und dazu gehört sicherlich auch die Untersuchung des Kehlkopfes. Eigentlich ganz logisch. Ob das Pferd genug Luft kriegt oder nicht.
Jetzt reden wir von Sportpferden, Dressurpferden, ist ja auch, die sind ja 6 Minuten im Viereck. Wie ist es jetzt, wenn ich habe meinen normalen Isländer oder meinen Pony und meine Kinder reiten aus über das Stoppelfeld. So, und merken die das?
Bestimmt. Also die Leute sind ja deren Freunde, deren Partner. Ich glaube, die merken schon, wenn auf irgendwas sich ändert.
Sie sagen, also du hast zwei Sachen, die du dann quasi, als wenn du das Thema Kehlkopf ist, du hörst es, du fängst es an zu hören und du hast die Leistung.
Richtig, und die Leistung ist so viel.
Sonst kannst du es nicht irgendwie feststellen, außer bei einer Routineuntersuchung, die Tierärzte
kommen. Husten sicherlich gehört auch mit dazu, okay, dass man sich mal die Kehlkopfe anguckt, ne? dass man da oben mal reinschaut. Periodischer
Husten oder ein plötzlicher?
Ja, immer wieder, also auf einmal, wo man sich erklären kann, woher kommt das?
Ja
geht es auch gar nicht unbedingt jetzt nur, wenn man sagt, okay, das ist jetzt im Stall Richtung Asthma oder sowas, ja. Stauballergie, sondern ich habe immer mal wieder irgendwie, oder auch generell Atemgeräusche, es muss ja nicht ein Pfeifen sein, also immer alles, was mit der Atmung zu tun hat, gehört sicherlich der Komplex Kehlkopf mit dazu und eben, dass man sagt, okay, mein Pferd irgendwie, der ist nicht mehr so fit, wie er mal war.
Ja. Sehr spannend, also das, ich finde das, vor allem diese Symptome, dass wir das den Menschen immer wieder auch sagen können, wie wichtig das ist, dass man auf Kleinigkeiten achten soll. Es geht ja auch nicht, dass wir Angst machen wollen, mit diesen Symptombeschreibungen, sondern es geht ja darum, dass du einfach aufmerksam bist und die Sachen dann hinterfragst.
Was auch noch wichtig ist, ist, der Olivier macht ja diese Kehlkopfoperation im Stehen. Gar nicht, weil man sagt, man will die Vollnarkose sparen oder es ist einfacher, sondern es ist viel komplizierter im Stehen. Man braucht viel mehr Leute, das Pferd muss ruhig sein. Man muss sich vorstellen, man transplantiert einen Nerven, den muss man erstmal finden mit einem speziellen Gerät, in woanders rein. Ja. Das ist ja Mikrochirurgie. Aber der Vorteil im Stehen ist, das Pferd ist in seiner physiologischen Stellung. Der Kehlkopf ist in seiner physiologischen Stellung. Das heißt, wenn man den auf die Seite, ich habe das noch gelernt, einen Kehlkopf im Liegen zu operieren, da liegt das aber Pferd auf der Seite mit seinem Kopfgewicht ähnlich, dann ist der Kehlkopf gequetscht und dann ist auch ein Tubus drin. So kann man wirklich genau sehen, wie der Kehlkopf eigentlich normal sein sollte und auch je nachdem, wenn man jetzt dieses Implantat macht, den Kehlkopf aufstellt, wenn eine Nerventransplantation nicht mehr geht, ein Vielseitigkeitspferd, der muss viel mehr Luft kriegen als ein Dressurpferd zum Beispiel. Ja. Also würde man bei einem Vielseitig- oder Rennpferd den Kehlkopf viel weiter aufmachen, als jetzt zum Beispiel bei einem Dressurpferd.
Ja.
So. Oder bei einem Rennpferd, da muss der ganz weit offen sein.
Ja. Ja.
Insofern ist das ist ein Qualitäts-, also die Qualität von einem, wenn man das im Stehen macht, ist nachher viel größer, also seitdem ich Olivier kenne und ich da sehe, was der da macht, also das ist ein ganz eigenes Thema für sich.
Wahnsinn.
Ja, ne? Das ist wirklich hochspezialisiert und ich fasse keinen Kehlkopf mehr an.
Ja.
Also ich würde, so, das ist für, also ist wirklich so. Es ist wie das Augenthema, es ist wirklich ein ganz spezieller Bereich.
Apropos Augen nochmal zurück, wie ist die Operation da? Werden Pferde auch in Narkose gelegt? Werden sie hingelegt? Wie macht ihr das da?
In den meisten Fällen, also wenn ich im Auge drin operieren muss, dann ist das Pferd in Vollnarkose. Und das Auge muss auch tief in Narkose liegen, weil das Auge darf sich auch nicht bewegen oder sollte sich nicht bewegen. Nun ist es so, wenn das mal passieren sollte, irgendwie das Narkosemittel nicht anfühlt und so. Und ich bin nun Gott sei Dank so routiniert, dass ich damit umgehen kann mit so einer Geschichte. Aber das Auge muss ruhig sein. Und das Auge hält eine ganze Menge auf, aber ein Fehler bei einer Augen-OP, das Pferd ist blind.
Ja.
Wenn man in Auge drin operiert und man kommt, dann würde jetzt gegen die Netzhaut kommen oder gegen die Linse kommen, dann ist wirklich die Sache vorbei.
Ja, ja, verstehe jetzt auch, warum du vorhin gesagt hast, da hatte ich mir noch Gedanken gemacht, du nimmst dein Team mit und deine Anlage im Prinzip kann ich total verstehen, weil dann weißt du auch, gerade wenn das Thema Narkose so wichtig ist, bei der Auge, das Auge dann wirklich nicht mehr flimmert und nichts mehr macht, brauchst du ja deine Leute, die es fährt.
Genau, für die Narkose, die Leute können schon, meine Leute, ich nehme jetzt niemanden mit für die Narkose, die Kliniken, wo ich operiere, die kriegen das eigentlich hin und auch meine Assistenten sagen auch, pass auf, machen wir ein bisschen tiefer, also meine Assistentin, wie gesagt, die hat operiert mit mir jedes Pferd, was mit, mittlerweile operiert die auch schon selbst, also ich muss mir eigentlich jemand Neues auch schon wieder aufbauen, die Sarah Jones, aber es ist so, dass gerade wenn zum Beispiel ein technisches Problem ist, ja, wenn, also ich operiere im Auge und das Gerät fällt aus.
Ja.
So, entweder bauen die mir innerhalb von 2 Minuten ein neues Gerät hin, ich habe immer Ersatzgerät mit, dass ich sofort weitermachen kann. Also ich muss mein Auge gar nicht aus dem Auge, den Blick in, aus dem Auge entfernen. Ja? Oder die sagen, ein Problem, was die technisch selber lösen können, dass ein Ventil klemmt, dass irgendwie, ja, also die kennen diese Geräte so gut, dass die auch zum Teil selber mit, bis schon eigentlich genau wissen, anhand des, der Problematik, die aufträgt, ist es was Größeres, wo wir Gerät wechseln müssen, oder können wir noch schnell durch was anderes das System
den Vorgang wieder weiterführen.
Genau, ja. Wenn ich jetzt auch noch mich darum kümmern müsste, dass wir, das, dann hat man, ich sage ja, dann kann man diese Qualität nicht leisten.
Also hochkomplex. Du hast es eben schon mal angesprochen beim Thema Auge. Appaloosa aus Amerika ist anders als unser Warmblüter. Siehst du irgendwelche Zusammenhänge mit den Erkrankungen? Also ich weiß zum Beispiel im Bereich beim Thema Magengeschwür ist es so, früher hieß es ja, die Pferde, die einen hohen Blutanteil haben oder die Blüter überhaupt, die haben 90% haben Magengeschwür. Jetzt haben wir ja viele Jahre immer blütige Pferde eingezüchtet in der Warmblutzucht. Wir brauchen das ja auch, damit die ein bisschen mehr Go haben. Aber gibt es da irgendwie Zusammenhang auch bei diesen Erkrankungen, dass du sagst, Kehlkopferkrankungen sind häufiger, das Thema Auge, periodische Augenentzündung ist häufiger, liegt das an der Haltung, liegt das an den Rassen? Gibt es da Dinge, wo du sagst, das fällt mir jetzt meine Erfahrung und wenn ich jetzt rückblickend 10 Jahre gucke,
also was auf? Ich denke, was die periodische Augenentzündung angeht, ist es gleich geblieben. Ja? Nur es wird jetzt, dadurch, dass wir natürlich jetzt auch hier im Norden auch verstärkt in der Gegend sind und dass auch eben das immer mehr publik wird, dass man das eben heilen kann, operieren kann. Das war ja früher ein Gewährsmangel, also periodische Augenentzündung, Mondblindheit hieß es früher.
Wie ist es früher?
Mondblindheit,
ja.
War ein Ausschluss vom Kauf. Also es war so ähnlich auch wie Kehlkopfpfeifen. So.
Ja.
Und die Sensibilität ist sicherlich viel höher. Also die Kollegen, wir haben sehr viel überweisende Kollegen, die dann eigentlich sich, also die dann sagen, okay, das ist jetzt ein Fall, das könnte eine periodische Augenentzündung, könnte das sein. Oder die eigentlich sagen, wir wollen das Pferd, wir wollen das gleich abgeklärt haben, auch im Sinne des Besitzers. Mhm. Ja, da wird gar nicht lange großartig rumgemacht und rumprobiert. Ja, also da ist sicherlich eine viel größere Überweisungsbereitschaft. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Tierärzte eigentlich viel mehr jetzt miteinander zusammenarbeiten, so wie das eigentlich sein soll. Das war ja früher nicht so. Früher konnte jeder alles gleich gut, so ungefähr. So war damals der Tonus. Das hat sich auch geändert. Und eben auch das Thema auch gerade bei Kaufuntersuchungen. Das ist ja, wie alle wissen, ein sehr sensibles Thema. Es geht mal um sehr große Werte auch. Da will man auch als beratender Tierarzt auch sagen, okay, das ist, jetzt geht es mir ein bisschen, ich habe hier einen Befund, der ist ein bisschen, geht mir jetzt ein bisschen zu weit, das muss abgeklärt werden beim Spezialisten.
Ja.
Also die Bereitschaft oder vielmehr das, diese Erkrankung, sage ich mal, zu erkennen und auch zu heilen, ist viel mehr da, als es früher war.
Ja,
aber das gehört auch mit zur Aufklärung sicherlich dazu und auch zu auch mit dieses Netzwerk von Kollegen. Was sicherlich mehr geworden ist, sind Hornhauterkrankungen.
Mhm.
Ja, gerade so diese Pilzinfektionen sind viel mehr geworden. Eigentlich kennt man das so stark eigentlich nur aus warmen Gebieten, Florida zum Beispiel, warm feuchten Gebieten, ne, oder auch Saudi-Arabien oder da, wo wir so eine Hitze haben. Das ist sicherlich durch diese extremen Sommer und diese extremen, ist vielleicht auch dem Klimawandel ein bisschen geschuldet oder sicherlich dem Klimawandel auch geschuldet, durch diese sich ändernden klimatischen Verhältnisse.
Mhm. Spielt das Alter bei einem Pferd eine Rolle? Du hast ja vorhin schon gesagt, das kann man ja auch quasi, beim Kehlkopf ist es eine Degeneration, die mit Wachstum zusammenhängt. Gibt es da beim Auge so ein Problem?
Also bei den Kehlköpfen ist es sicher eine Sache, irgendwie, die beim Jungpferd irgendwann anfängt und dann irgendwie, bei den meisten Kehlkopfpfeifern, die haben das ja eher im jungen Alter.
Ja.
Also diese wirklich klassische Geschichte, das degenerativer Prozess. So, gerade diese großen Pferde mit dem langen Hals, ne, da wird der Nerven wird im Prinzip gedehnt und dann, das ist zu viel für den. Ja. Ne? So, also man hat das ganz einfach ausgedrückt.
Ja.
Die, bei den die älteren Pferden, die Kickoff-Probleme haben, ich glaube, das ist eher eine Geschichte, entweder auch degenerativ oder dass die vielleicht einen Infekt, einen Virusinfekt oder irgendwas gehabt haben, ne? Oder ein Trauma. Bei den Augen ist es so, also ich operiere zum Teil auch Fohlen, die das haben.
Ja.
Ja, also es gibt wirklich ganz unterschiedlich, wann infiziert sich das Pferd,
ja.
Warum schaffen, wir wissen ja immer noch nicht genau, warum was bei einigen Pferden, warum schaffen die es bei einigen Pferden ins Auge, die Bakterien? Ich denke, das hat sicherlich auch mit Immungeschichten zu tun, ne? dass ein Pferd, der hat einen Infekt gehabt, der hat Stress gehabt, der ist ja. So wie bei uns auch, jemand, der durch einen Schlag bekommt auch eher, sagen wir, es steckt sich mit Corona eher an, der ein geschwächtes Immunsystem hat, als einer, der jetzt fit ist und sich, das ist so ähnlich, kann man sich das sicherlich auch vorstellen.
Ja, ich beschäftige mich ja durch unser Thema Magengeschwür gerade mit einem neuen Produkt, da geht es um das Thema Leaky Gut. Der löchrige Darm, und da sagen ja auch ganz, ganz viele, dass Allergien über einen löchrigen Darm kommen. Und wir haben das Gefühl, dass wir bei uns am Telefon mehr Leute haben, dass die sagen, wir haben Allergien bei den Pferden. Aber der Darm ist natürlich nach wie vor unterschätzt und im Sinne der Heilung. Und wenn das mit dem Auge, ich kann mir das ja vorstellen, wenn das über die Aufnahme geschieht, also das Futter aufnehmen und das verunreinigte Futter. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nochmal zurück, du sagst ja, die viele Tierärzte, nicht nur in Norddeutschland, sondern in ganz Europa, überweisen euch dann die Patienten rüber. Wie funktioniert das? Wie muss ich das vorstellen? Da kommt jetzt der Anhänger hier draußen stehen, die können das nicht sehen, da stehen 5, 6 Anhänger und da hinten sind die 80 Boxen. Und wie passiert das denn dann? Ruft der Besitzer dich an, ruft der Tierarzt dich an, sagt du, Stefan oder Herr Dr. Leser, wir haben hier einen Schimmel, einen Hanoveraner oder was auch immer, der hat ein Augenproblem. Ich meine, der sitzt tiefer hinten im Auge, bitte gucken. Und wie läuft das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ganz oft ruft der Tierarzt mich an oder der Kollege mich an und sagt hier, Stefan, auch gerade wenn es aus dem Ausland kommt, ich habe hier einen Fall, so und so, hast du Platz, hast du Zeit, kann ich dir den überweisen?
Ja.
So. Das ist eigentlich, das ist...
Dann bekommst du eine Krankengeschichte mit?
Dann bekomme ich eine Krankengeschichte mit. Vielmehr heutzutage, der schickt mir die Bilder dann über E-Mail oder per WhatsApp und schon Ultraschallbilder. Ich sage, kannst du den und die Untersuchung nochmal machen? Also das ist ja heutzutage, sag mal, interaktiv. Ist das ja Wahnsinn, was man alles machen kann. Ne? Also ich habe auch einen Ultraschallkopf, den schließe ich ans Handy an. Dann geht gleich das Bild rüber zum Kollegen.
Ja.
So. Entweder so oder die Leute oder der Tierarzt auch sagt auch selbst, pass auf, fahr da und da mal hin. Ich könnte dir einen Tipp geben, ich komme hier nicht mehr weiter, dann kommen die Leute selbst und sagen, aufgrund der Empfehlung des Kollegen, soll ich mich hier melden? Dann ist es so, dass ich meistens den Tierarzt noch anrufe und ihn dazu befrage oder ihm meine Befunde sage. Meistens ist es so, ich untersuche das Pferd erstmal und dann rufe ich ihn an und sage, du, ich habe das und das gefunden, wir müssen, sollten das und das machen. Und dann oftmals rufen die Leute nochmal ihren Haustierarzt an und sagen, du, denkst du das genauso? Sagt der Leser nun, ist das alles, siehst du das auch so, ob das alles so richtig ist? Und dann meistens ist das so, oder ist es eigentlich letztendlich, wenn die herkommen, immer so, und dann wird das Pferd dann operiert, oder es ist auch nicht immer eine Operation sofort nötig.
Ja.
Ne? Also man kann auch immer, ist auch sicherlich auch immer sinnvoll, auch mal bei einigen Sachen, also bei der periodischen Augenentzündung, muss man operieren.
Ja.
Das ist einfach so, weil auch besser nach dem ersten Schub als nach dem zweiten, weil das Auge immer mehr Schaden nimmt. Aber zum Beispiel einige Hornhauterkrankungen, wo jetzt noch keine Schäden an der Hornhaut, sage ich mal, sind, da ist es sicherlich auch sinnvoll, erstmal einen konservativen Versuch zu starten. Und dann kann man das auch sehr schön natürlich wieder mit dem Haustierarzt dann in Verbindung zu Hause machen.
Was wäre denn konservativ in so einem Fall?
Das wäre dann eine konservative Behandlung mit Medikamenten, mit Salbe.
Ja.
Ja? Manchmal ist es auch so, dass wenn eine Entzündung da ist und es sind auch heilende Blutgefäße schon da, sagen wir auch manchmal, am besten gar nichts machen. Lass doch einfach die Entzündung einmal durchgehen und den Körper versuchen, wenn schon diese Gefäße da sind, die Erkrankung selber in den Griff zu kriegen. Das ist auch eine Sache, die auch oft gut funktioniert. Das geht aber auch nur, wenn jetzt noch kein Schaden an sich da ist, der jetzt nicht reparabel ist. Ne?
Ja. Und die Besitzer, kannst du dir dann auch immer beruhigen, dass diesen alternativen Weg mitgehen, oder also dann muss ja nicht mehr.
Der alternative Weg ist immer das Schwierige, da ist immer das oftmals lassen die das Pferd dann doch hier, weil das Pferd hat dann natürlich einen gewissen Reiz am Auge. Ne? Man darf dann auch keine entzündungshemmenden Mittel geben, weil das hemmt die Blutgefäßeinsprossung. Also die Leute sagen, oh, jetzt tränt er und jetzt ist das Auge gereizt und ist das so richtig, und dann wird doch nochmal irgendwie in den Sattelschrank zum Schmerzmittel gegriffen. So. Das ist dann doch manchmal besser, das stationär zu machen, muss man sagen. Aber die Leute können dann auch herkommen, die Leute können dann hier ihr Pferd auch longieren. Also der muss mit so einer Sache dann auch nicht zwingend stehen.
Ja, das ist ja ganz wichtig. Wir haben das auch gehabt. Das sind ja immer wieder die Ängste, die man als Besitzer auch hat. Wir hatten das mit Jennifer Bohrmann, das Thema Gastroskopie. Und ich bin ein Verfechter der Gastroskopie, weil ich dann einfach weiß, ich habe mein Pferd untersucht, ich habe reingeguckt, dann weiß ich, was da ist. Aber viele sagen, ja, ich will dem das aber nicht antun und der hat sowieso Schmerzen, dann hungert er. Und ich dachte immer, ja, lieber mal einen Tag hungern und dann weiß ich eben Bescheid. Du hast das vorhin auch gesagt, das Auge und das Thema Stress, die Schmerzen, da reden wir ganz schnell über das Thema Cortisol und Prostaglandin, was dann ja wiederum auch Folgen hat, zum Beispiel in dem Thema Magengeschwür.
Richtig.
Also das ist ja unser Thema, das versuche ich den Menschen auch mal klar zu sagen, dass wir nicht wissen, was der Stressauslöser ist. Wir wissen aber, was innen drin passiert. Cortisol geht hoch, Prostaglandin geht runter, die Schleimhäute werden nicht mehr so gut versorgt oder komplett nicht versorgt.
Richtig.
Und sofort habe ich ein Magengeschwür.
Richtig.
Ist das auch so ein Thema, dass du vielleicht nach der Augen-OP auch,
ja,
dass sie dann nochmal reinguckt oder sowas? Oder?
Entweder reingucken oder die kriegen präventiv was eigentlich für uns für den Magen mit.
Ja. Damit es einfach gar nicht da zu
schlecht kommt. Richtig, das ist auch aber, also, was ich so von Kollegen auch höre aus der Kleintiermedizin. Ja, also mein Hund, ich habe es selber jetzt gehabt, unser Hund hat einen Bandscheibenvorfall gehabt, der hat starke Schmerzmittel gekriegt, der hat gleich Magenschutz von vornherein mitgekriegt.
Ja.
So, also das wird doch, ist doch ein, also dieses Thema Magen ist doch ein großes Thema, gerade eben bei den Sportpferden, gerade bei diesen sensiblen Pferden. Die Pferde sind auch sensibler geworden, muss man sagen.
Ja.
Ne, also auch gerade was natürlich, und natürlich diese Futtergeschichten, ne, wenn ein Pferd nicht genug heuert oder den ganzen Tag heuert, dann kaut es ein Pferd, ist es gewöhnt, den ganzen Tag zu kauen.
Ja.
Ne, das puffert ja, der Speichel puffert ja letztendlich die Säure im Magen. Wenn die nicht genug kauen, dann
fehlt dir das Bicarbonat.
Fehlt das Bicarbonat.
Ja. Ja.
Und dann haben die ruckzuck ein Magengeschwür.
Hast du einen Tipp für die Menschen, die ihr Pferd hierher bringen auf die Reise, was das Thema Stress betrifft? Also wir haben ja unsere Paste, unsere Camrelax, aber die haben die Leute ja nicht da und das ist ja vielleicht auch gar nicht richtig. Soll ich denn meinem Pferd, also wie soll es ankommen? Der Kollege, das Pferd sitzt jetzt in der Nähe von Salzgitter und er soll jetzt hierher gefahren werden. Das ist ja eine Fahrt von 2,5 Stunden.
Ja, also
soll
ich würde
irgendwas machen, irgendwie.
Also ich würde schon dazu raten, dass man dem Pferd, es ist sicherlich gut, dass man dem Pferd was sicherlich was Magenschutz sicherlich gibt, ne, weil auch schon die Fahrt hierher, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, es kann fürs Pferd Stress bedeuten.
Ja.
Gerade ein Pferd, was jetzt vielleicht im Turniersport oder nicht so im Turniersport ist und nicht so oft gefahren wird.
Ja.
Das ist für die eine Belastung. Und Pferde, die im Turniersport sind, die haben sowieso auch Stress, eben auch nicht immer nur negativ, aber auch die wollen unbedingt, sind da ehrgeizig und so weiter. Also ist es sicherlich sinnvoll, vorab schon was zu geben, allein für den Transport.
Ja.
Dass man sagt, man fängt jetzt 3 Tage, man weiß, man fährt in die Klinik, man gibt schon mal 3 Tage vorher, gibt man schon mal was. Ist auch für uns einfacher, weil dann müssen wir uns mit dem Thema
gar nicht so beschäftigen,
sondern die kriegen das bei uns dann einfach weiter.
Ja, ja. Für die Zuhörer, Stefan, ich kenne uns von Janne Friederike Meyer Zimmermann und Christoph Zimmermann. Das sind gemeinsame Freunde von uns und auch mit Christoph habe ich schon oft darüber gesprochen. Was denkst du, wohin geht die Pferdewelt? Viele Pferdeliebhaber wollen ja das sogenannte robustere Freizeitpferd und andere wollen eben das spezialisierte Sportpferd haben. Jetzt für dich als Klinikbesitzer mit 80 Boxen, die ihr habt, mit deinem weltweiten Engagement, wie siehst du das? Wie entwickelt sich das Thema Pferdewelt? Es gibt immer den Bereich des Spitzensports, es gibt aber auch den normalen Sport. Was wird mehr? Werden die Freizeitpferde mehr oder wie siehst du das?
Also ich glaube, dass schon ich glaube, es entwickelt sich relativ gleich.
Mhm.
Ja. Ich glaube, dass der Turniersport sicherlich mehr in die Richtung wirklich professionellen, also ich sag mal professionell organisierte Turniere geht.
Ja.
Das denke ich schon, aber parallel wird der Breitensport sicherlich auch, wächst das auch, aber das,
ja,
wird eben alles professioneller. Also heutzutage, dass ich man ist jetzt in Hamburg, hat ein Pferd in der Nähe, da sagen wir, im Duvenstädter Brook da zum Beispiel stehen, Leute, die jetzt nur, sag ich mal, das als wirklich Hobbysport nehmen und ne, die reiten aus, aber die wollen auch, dass das Pferd vernünftig steht. Denen ist die Gesundheit, liegt dem am Herzen.
Ja.
Das ist ja auch deren Freund, deren Partner. Also die ganze Haltung wird sicherlich
professionalisiert.
Wird viel mehr professionalisiert, als es mal war. Ne? Also sich irgendwie ein Pferd kaufen und das dann irgendwo hinstellen, irgendwo so an irgendwie in Schuppen hinterm Haus, so was es auch noch früher gab, das ist sicherlich vorbei.
Ja. Ja. Ja, wir sehen das auch, dass sich eben vieles verprofessionalisiert und ich sehe das jetzt nicht nur im Spitzensport, das ist ja eine Welt für sich, aber auch da, wo wir unser Pony stehen haben, wird doch das ganze Thema der Gesunderhaltung des Pferdes viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als ich das Gefühl habe, als es noch vor einigen Jahren waren. Ob das der bessere Boden ist, ob das die größeren Boxen sind und sowas alles. Was passiert in der Hanseklinik für Pferde in Sittensen in den nächsten 12 Monaten? Worauf freust du dich am meisten?
Also einmal natürlich, dass wir jetzt die neue Kollegin Andrea Nogueira haben, ne, die jetzt hier wirklich nochmal, also auch nochmal das Thema orthopädische Chirurgie ganz stark hier mit aufbaut und prägt. Die baut ein eigenes orthopädisches Chirurgie-Team auf. Wir werden einen dritten OP noch bauen. Es kommt ein CT auch noch, wird angeschafft, wenn das dann fertig ist mit dem dritten OP. Damit die Andrea auch, sag ich mal, hochprofessionell auch Osteosynthesen, also Frakturen und sowas versorgen kann. Werden wir noch eine Kollegin auch noch, die uns bei den auch noch dazu bekommt, die uns im Thema Augen noch unterstützt. Dann freue ich mich, dass meine Assistentin Frau Dr. Jones jetzt auch alleine ein eigenes OP-Team aufbaut und die auch sehr, sehr gut Augen operiert. Also ich freue mich am meisten eigentlich auf diesen breiten Nachwuchs, dass wir selber Leute, muss ich sagen, hier uns sag mal, aufgebaut haben, die auch weiter hier sehr gerne auch, glaube ich, arbeiten. Und dass wir uns eigentlich noch breiter entwickeln.
Ja. Sucht ihr noch Mitarbeiter?
Wir suchen noch Mitarbeiter.
Ja, dann also an alle, die heute zuhören oder den Podcast wann auch immer hören, bitte.
Aus jedem Bereich, also wir suchen Leute im OP, wir suchen Leute im Stall, wir haben immer mehr Pferde auch natürlich, die bewegt werden müssen. Wir haben hier Pferdewirte, die Pferde longieren. Es ist wirklich vielfältig. Wir suchen Leute im Büro. Es geht um, das ist ja wie gesagt hier auch ein mittelständisches Unternehmen, von der Buchhaltung über Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Sponsoring, wir engagieren uns ja auch da beim Waterkant-Turnier. Das muss aber auch alles geplant werden. Sei es, dass man für die Bandenwerbung, dass das Richtige, digital, das richtig versendet wird und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die viel Zeit und auch Mitarbeiter oder Zeit.
Also an alle, die Lust haben, in einer prospektierenden Klinik im Norden von Deutschland arbeiten zu wollen, bewerbt euch hier. Ihr findet alles unter der Webseite sicherlich, die heißt www.hanseklinik.com.
So.
Stefan, tausend Dank.
Das war ja, sehr gerne.
Das hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Ich habe viele Sachen wieder neu gelernt. Und ich glaube, ich werde mal mit deinen Kollegen sprechen, ob die mir nicht auch mit mir einen Podcast machen. Ich glaube, das ist sehr spannend für unsere Zuhörer.
Mit Sicherheit.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Bis bald.
Bis bald.
Ooh.